Deutschlandfunk Kultur. Nachspiel.
Konkurrenten im Sport, aber trotzdem gute Freunde. Und das, obwohl sie es eigentlich gar nicht durften. Es geht um die Skispringer Helmut Recknagel, Ostdeutsch, heute 82, und Max Bolkart, Westdeutsch, heute 87 Jahre alt. Beide sind 1960 mit von der Partie, als in der Hochphase des Kalten Kriegs im US-amerikanischen Squaw Valley die Olympischen Winterspiele stattfinden. Eine Zeit, in der die beiden deutschen Staaten fest in ihren jeweiligen Blöcken verankert sind. In Squaw Valley tritt dennoch eine gesamtdeutsche Mannschaft an. Kontakt der Sportler untereinander nicht erwünscht. In diesem Setting lernen sich Helmut Recknagel und Max Bolkart richtig kennen und schätzen. Vor einigen Jahren erzählten die beiden unserem Autor Wolf-Sören Treusch, wie sie Olympia 1960 und das politische Drumherum damals erlebt haben. 60 Jahre Squaw Valley. Anlass für uns, sein Feature Kalter Krieg und heiße Sprünge zu wiederholen.
I now declare open the Olympic Winter Games of Squaw Valley, celebrating the 8th Winter Games.
Und jetzt hat Vizepräsident Nixon von den Vereinigten Staaten die Olympischen Spiele von Squaw Valley geöffnet erklärt.
18. Februar 1960. Nach zwei Wochen Sturm und Regen scheint erstmals die Sonne in Squaw Valley. In der für 20 Millionen US-Dollar errichteten Retortenstadt in der Sierra Nevada beginnen die 8. Olympischen Winterspiele. Mit viel Pomp inszeniert Walt Disney die Eröffnungsfeier.
Dann jetzt genau unter uns die deutsche Mannschaft. Helmut Recknagel, der große Skispringer aus Thüringen, trägt die Fahne.
War für mich eine ehrenvolle Aufgabe, aber auch eine erschwerte Arbeit, weil ich dann, wenn diese Generalproben und Übungen waren, konnte ich nicht trainieren. Da war ich benachteiligt.
Und dann kommen sie alle heran, die Mädchen in roten Mänteln mit blauen Mützen und die Männer mit grauen Mänteln und blauen Hosen.
Auch eine gesamtdeutsche Mannschaft tritt an, mitten im Kalten Krieg. Sie besteht aus 50 Athleten West und 24 Athleten Ost. Eingekleidet worden sind die Frauen von der Bundesrepublik, die Männer von der DDR. Zum Team gehören zwei der damals weltbesten Skispringer, Helmut Recknagel aus Steinbach-Hallenberg in Thüringen und Max Bolkart aus Oberstdorf in Bayern.
Eine Olympiade oder eine Weltmeisterschaft oder selbst Holmenkollen vielleicht noch, das sind andere Kriterien als wie sonst einspringen. Weil man weiß da ganz genau, wenn du da irgendeinen Fehler machst, dann kommst du so schnell nicht mehr dran.
Ich hatte mir vorgenommen, dort in die Spitze einzugreifen, um möglichst eine Medaille zu machen. Das ist eine Zielsetzung, die die haben, die sich ausrechnen, nach vorne zu kommen.
Und das geht dir natürlich schon in den Kopf. Und du weißt auch ganz genau, wenn einmal was schief geht, das darf nicht schief gehen. Weil du kannst dich nicht mehr verbessern. Sprung ist Sprung.
Bis wenige Wochen vor Beginn der Winterspiele in Squaw Valley ist jedoch gar nicht klar, ob die beiden am Spezialsprunglauf teilnehmen können. Die hohe Politik ist drauf und dran, den Start einer gesamtdeutschen Mannschaft zu verhindern. Rückschau, 24. März 1958. Es ist ein kalter, aber sonniger Frühlingstag in Oberstdorf. Auf der Heini-Klopfer-Schanze geht die internationale Skiflugwoche zu Ende. 5 DDR-Springer kämpfen gegen die Weltelite, titelt das deutsche Sportecho. Einer von ihnen ist ein junger, gut aussehender Mann aus Steinbach-Hallenberg in Thüringen. Ein Raunen geht durchs Publikum, als Helmut Recknagel, von der Westpresse als Skisprung-Sputnik gefeiert, seinen Siegessprung landet. 135 Meter. Auf dem Marktplatz von Oberstdorf findet die Siegerehrung statt.
Passiert ist, dass Helmut, der Recknagel, das Skifliegen gewonnen hat. Wo eigentlich niemand gerechnet hat mit dieser Ehrung, dass er eben Sieger wurde.
Max Bolkart aus Oberstdorf ist schon damals einer der großen Rivalen Recknagels.
Mein Vater hat die Blasmusik geleitet, 23 Jahre lang übrigens. Da kam er ganz aufgeregt zu mir, sagt, da stell dir vor, einer aus der DDR, der Helmut, der Recknagel, hat Skifliegen gewonnen. Ich habe keine Noten für die DDR-Hymne. Ja, was soll ich da machen? Dann sag ich, ja, weiß ja wieder. Dann spiel ich halt das Deutschlandlied, oder? Und fertig. Und der war ganz nervös, gell? Und so ergab sich das einfach. Dann hat man, Hymne muss man ja, wenn man sagen, spielen. Und dann hat er das Deutschlandlied gespielt.
Ich habe das gar nicht mitgekriegt.
Helmut Recknagel hatte 4 Tage zuvor seinen 21. Geburtstag gefeiert.
Ich stand vorne auf dem Podest. Ich wusste nur, wir rufen den Sieger Helmut Recknagel, Deutsche DDR. So war das. Und ich sagte, Helmut Recknagel aus Thüringen. So, und dann kam mir zu Ehren das Deutschlandlied, da stand ich vorne, habe das gar nicht mitgekriegt in der Aufregung. Wenn sie aufgerufen werden als Sieger mit vielleicht ein paar 1000 Zuschauern auf dem Marktplatz in Oberstdorf, da hören sie gar nichts, wenn die Trommel schlägt. Verstehen Sie?
Und plötzlich war rege Aufregung. Und die DDR waren Funktionäre und Trainer und war alles da. Plötzlich habe ich nachher so gehört, ja, hat schon angerufen aus Berlin. War irgendwie, ist da was durchgesickert oder hat man nach Berlin telefoniert, auf jeden Fall.
Und ich habe ein Signal bekommen von meiner Mannschaftsleitung, runterkommen, das Podest verlassen, das ist eine Provokation. Wir sind DDR-Leute, auch Deutsche, aber DDR, wir wollen unser Deutschland, unsere DDR-Hymne haben.
Aber wir hatten sie nicht, gell? Da haben wir natürlich schon ein bisschen dumm aus der Wäsche geschaut. Aber wir konnten ja auch nichts ändern und 0,0 war die Siegerehrung vorbei.
Der Bürgermeister von Oberstdorf entschuldigt sich in aller Form für den Vorfall. Helmut Recknagel jedoch lehnt den von Bayerns Ministerpräsidenten gestifteten Pokal ab. In seinem heiligen jugendlichen Zorn, wie er später in seiner Biografie schreiben wird.
Pokal zurück, keine Urkunde, kein Preis. Die Preise waren immer klein, aber jeder wollte doch einen Preis. Also ich war ganz schön traurig, muss ich sagen.
Die verpatzte Siegerehrung auf dem Marktplatz von Oberstdorf im März 1958, dieser scheinbar banale Zwischenfall um das falsche Abspielen einer Nationalhymne, ist der Auftakt zu einer deutsch-deutschen Politposse der besonderen Art. Im Spätherbst 1959 spitzt sich die Lage zu. Anlässlich des 10. Jahrestages der Staatsgründung erlässt die Volkskammer der DDR ein Gesetz, wonach das Staatswappen aus Hammer und Zirkel, umgeben von einem Ehrenkranz, künftig auch auf der schwarz-rot-goldenen Nationalflagge abzubilden sei. Die Bundesrepublik reagiert sofort. Das Zeigen der Spalterflagge, so der Bonner Behördenjargon, wird zum Straftatbestand. Das Internationale Olympische Komitee stellt unmissverständlich klar, bei den bevorstehenden Olympischen Winterspielen in Squaw Valley kann nur eine deutsche Mannschaft an den Start gehen. Eine gesamtdeutsche, mit neutraler Hymne, die Ode an die Freude von Ludwig van Beethoven, und mit gemeinsamer Fahne. Bundeskanzler Konrad Adenauer lehnt den Vorschlag ab. Eher solle die Bundesrepublik keine Sportler zu den Olympischen Spielen schicken, sagt er. Helmut Recknagel.
Adenauer war zunächst ganz verstimmt. Er sagte, wenn wir in die Fahne die Olympischen Ringe reinmachen, dann kommt vielleicht die Fleischerinnung und möchte den Schweinekopf in der Fahne haben. Oder Circus Sarrazani und möchte den Elefanten drin haben.
Willi Daume, der damalige Präsident des Deutschen Sportbundes, überzeugt den Bundeskanzler schließlich doch von der Notwendigkeit der Olympiateilnahme.
Wir glauben, dass das in der ganzen Welt geachtete Symbol der 5 völkerverbindenden Olympischen Ringe auf unserer Nationalfahne von allen Übeln das kleinste ist, um es so auszudrücken. Die Alternative wäre nämlich möglicherweise sogar auf die Beteiligung an den Olympischen Spielen zu verzichten, die Mannschaft ganz der Zone zu überlassen, die dann in Squaw Valley und Rom ganz Deutschland repräsentieren würde, selbstverständlich mit ihrer Fahne, die dann von der ganzen Welt zur Kenntnis genommen, sogar salutiert würde vom diplomatischen Korps. Und wir glauben, dass das politisch noch weit unglücklicher wäre als die jetzige Lösung.
Trotz des Flaggenkompromisses für Olympia, auf bundesdeutschem Boden bleibt die Spalterflagge weiterhin verboten. Bei der Vierschanzentournee zum Jahreswechsel 1959-60 kommt es zum Eklat. Der Deutsche Skiverband West untersagt dem Deutschen Skiverband Ost, bei den beiden Springen in Oberstdorf und Garmisch die Spalterflagge hissen zu lassen und die neuen DDR-Embleme zu tragen. Die DDR-Sportführung zieht ihre Athleten zurück. Prominentestes Opfer,
Der Sieger der Vierschanzentournee in den beiden Jahren zuvor, Skisprung-Sputnik Helmut Recknagel. Stattdessen gewinnt die Tournee zum ersten Mal ein Springer aus der Bundesrepublik, Max Bolkart.
Wenn alle da gewesen wären, wäre er kein Sieger geworden, das ist auch klar, aber das macht nichts.
Er hat mich ein bisschen, nicht gerade gefürchtet, aber er wusste, ich kann ihm sehr, sehr nahe kommen. Viel näher als wie die Norweger oder die Skandinavier. Weil er gesagt hat, ja, so, weißt du, bist so unberechenbar. Ja.
Endlich, am 6. Januar 1960, nur 6 Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Squaw Valley, einigen sich die nationalen Olympischen Komitees beider deutscher Staaten auf die Entsendung einer gemeinsamen Mannschaft sowie die vom IOC vorgeschlagene Fahne.
Die Deutschlandfahne Schwarz-Rot-Gold mit 5 olympischen Ringen.
Squaw Valley, das ist eine Retortenstadt in den kalifornischen Bergen, die bis 1960 kein Mensch kennt, noch nicht einmal die US-Amerikaner selbst. Squaw Valley ist alles andere als mondän. Eine kleine Siedlung mit bescheidenen Unterkünften, ein paar Liftanlagen, um die Sportler nach oben zu bringen, eine fast natürliche Sprungschanze. Doch zur Überraschung aller werden es sehr unterhaltsame und familiäre Spiele. Fast alle Sportstätten liegen nur wenige Minuten voneinander entfernt. 74 Athleten aus Ost und West starten für Deutschland. Helmut Recknagel und Max Bolkart sind gesetzt. Wer die beiden anderen deutschen Teilnehmer am Spezialsprunglauf sein werden, sollen die Trainingsergebnisse zeigen. Max Bolkart schwant Böses. Die ostdeutschen Springer sind besser vorbereitet.
Sie kamen schon mit wesentlich mehreren Sprüngen. Man hat denen drüben die Möglichkeit zum Spitzensport deshalb erleichtert, weil sie finanziell auch schon eigentlich keine so große Sorgen hatten wie bei uns. Wir gingen halt zum Arbeiten und dann plötzlich bekamst du Nachricht, also Springerlehrgang da und da und da, von bis. Ja, und dann musstest du ja zuerst zum Chef gehen, fragen, ist es möglich? Jawohl, es geht. Bezahlung 0. Diese Sorgen hatten damals auch schon die ganzen DDR-Springer, überhaupt nicht.
Zu meiner Zeit, von 1954 bis 1964, war ich noch berufstätig 8 Stunden und habe 2 bis 3 Stunden nach dem trainiert und dann ab 1. Oktober freigestellt vom Arbeitsprozess. 1,5 Jahr. Ganztägig haben wir trainiert und das war dann, könnte man sagen, die große Förderung des DDR-Staates und gleichzeitig, wenn ich mich definiere, Halbprofi, wenn man so will.
Max Bolkart soll Recht behalten. Im Ausscheidungstraining, einen Tag vor der Eröffnungsfeier, setzen sich die beiden ostdeutschen Springer Lesser und Kürt durch. Sein Freund Helmut Kurz scheitert. Bolkart ist der einzige Wessi im deutschen Springerteam.
Ja, und das war natürlich schon, war für mich ein bisschen ein Tiefschlag, weil ich gesagt habe, Menschenskinder, jetzt bin ich allein auf weiter Flur. Man verliert da irgendwo ein bisschen, ich will nicht gerade sagen, den Halt, aber es ist einfach nicht das. Man ist nicht so, irgendwie ist man nicht so frei. Gell?
In der Materialfrage hingegen haben die Westdeutschen Oberwasser. Gemeinhin gilt zu der Zeit der Queller-Ski aus Oberaudorf als robuster und anspruchsvoller im Vergleich zum Popper-Ski aus Oberwiesenthal.
Der Popper. Es war ein Brett, kein Ski. Breit, wahnsinnig stark. Dann habe ich geklopft und gesagt, um Gottes Willen, habe ich gesagt. Da falle ich ja nach dem Schanzentisch sofort runter. Der zieht mich sofort runter. Im Leben nie.
Später wird zu lesen sein, Helmut Recknagel habe die Queller-Ski, die Max Bolkart in Squaw Valley angeboten habe, mit den Worten abgelehnt, er wolle nicht auf kapitalistischen Skiern antreten. Eine Legende. Wie beide bestätigen.
Habe ich nie gesagt.
Nee, die gibt's nicht.
Dennoch, die Legende passt ins Bild.
Wir haben ja auch Spaß gemacht. Und dann hat der Bolkart mal irgendeine einer Stelle gesagt, und auch Gefäller selbst, dann springt doch mal den Gefäller wieder. Oder der hat ja auch eine bessere Farbe oder so. Ne? Aber ich muss sagen, Gefäller machte mir damals ein Angebot. Wenn ich 1960 mit seinen Ski, ist ja Werbung, gewinne, gibt er mir als Geschenk ein Auto. Sag ich, Max, das kann ich nicht machen. Das geht nicht. Ich muss das so lassen, weil es nur Ärger gibt. Ich kriege Ärger mit meinem Trainer womöglich, mit dem Generalsekretär der Skiläuferband, gibt nur Ärger. Ne? Er ist dann in dem Moment nicht besser, der Ski. Ich hätte es gerne gemacht, aber ich habe aus weiser Voraussicht das nicht gemacht.
Später wird ihm der Skifabrikant aus dem Westen einen Job in seiner Firma anbieten. Helmut Recknagel wäre nicht der erste Sportler aus dem Osten, der rübermachte. Doch Recknagel schlägt das Angebot aus. Längst ist er ein Star in der jungen DDR, Parteimitglied, nicht so materiell eingestellt, wie er sagt, und Einzelkind. Niemals würde er seine Eltern allein lassen. Für die Skispringer herrschen in Squaw Valley optimale Bedingungen. Seit Beginn der Spiele strahlt die Sonne mit dem Neuschnee um die Wette. Helmut Recknagel legt im letzten Training den weitesten Sprung hin. Der Tag der Entscheidung naht.
Am Vorabend haben wir uns getroffen in einem Zimmer mit den Langläufern und auch mit den nordisch Kombinierten. Und da wurde richtig Debatte gemacht.
Egon Fleischmann, Skilangläufer vom SC Motor Zellamelis, erinnert sich.
Da hat er uns als Läufer nicht schlafen lassen. Also da ist die ganze Nacht bei uns, hat rumgealbert und hat hier gesagt, also morgen, das wird mein Tag, da wird gewonnen morgen. Und da hat er Sprünge aus dem Stand gemacht und wie sich das so gehört. Also so gegen 6 Uhr ist er dann aus dem Zimmer raus und hat gesagt, so, und heute, da zeigen wir es mal richtig.
Ich hatte gesagt an dem Abend, und das war bisschen verwegen, wenn morgen einer gewinnt, dann bin ich das und kein anderer.
Der 28. Februar 1960 ist der Schlusstag der Olympischen Spiele in Squaw Valley. 30.000 Zuschauer sind zur Sprungschanze gekommen. Ohne Probedurchgang beginnt der Wettkampf. Jeder Sprung zählt.
Man ist natürlich bei einer solchen Konkurrenz, wo man eventuell die Chance sieht, mit ganz vorne zu sein, bedacht, dass man alles richtig macht. Und mein Trainer, Ewald Roscher, der kam kurz vor ich gestartet bin, bis zum Anlauf hoch und hat zu mir rüber gerufen, Max, es geht sehr weit, 90 Meter ist er schon gesprungen, Steinecker, ein Österreicher. Von da weg irgendwie, der hat mir ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
Volkert in der Spur und abgesprungen und weit in der Vorlage, aber sein Sprung hat nicht mehr diese Kraft und diese Dynamik, die wir von ihm kennen. Er sprang 81 Meter, hält sich damit gut in der Konkurrenz und kann vielleicht noch auf einen Platz unter den ersten 10 gerade eben kommen.
Ja gut, ich weiß nicht mal, was ich gesprungen bin damals. Auf jeden Fall zu kurz. Und das Erste war natürlich, ja, unten die Kurve gemacht und schon war er da nachher. Mein Trainer, ja, was war?
Während der Allgäuer verkrampft, lässt sich Helmut Recknagel nicht nervös machen. Nach dem ersten Durchgang liegt er mit 1 Meter Vorsprung vor dem Finnen Halonen in Führung. Harry Valerien kommentiert den entscheidenden zweiten Sprung für die bundesdeutschen Radiostationen.
Und nun kommt der große Favorit, es kommt Helmut Recknagel. Der Mann, der jetzt die Chance hat, die Goldmedaille zu gewinnen. Er steigt noch einmal, wartet, lasst sich Zeit, greift noch einmal vor zu seinen Schaufeln, streicht mit dem Handrücken darüber, nimmt den Schnee weg und jetzt mit einer ungeheuren Gewalt springt er in die Anlaufspur hinein, rast weg.
Ja, es war notwendig, dass ich so in die Spur gegangen bin, weil hinter mir Hallo und Finnland ein starker Mann war. Und ich habe Gefahr gesehen und bin demzufolge auch kräftig abgesprungen und nachgezogen und einigermaßen gut hingesprungen.
Rast weg, jetzt vom Schanzenlicht, streckt sich weit nach vorne. Nicht zu schlagen! Ich müsste wirklich vom Springen, oder wir müssten sagen, wir besser vom Springen nichts verstehen, wenn wir jetzt sagen, dass Helmut Recknagel, nachdem er schon im ersten Durchgang einen so großen Vorsprung hatte, noch geschlagen werden soll. Wie weit war die Weite, Gerd?
84,5 Meter.
Im Rundfunk der DDR hört sich die Reportage vom Siegessprung Helmut Recknagels so an.
Gleich wird die Schanze frei gegeben für Helmut Recknagel. Schanze frei für Helmut Recknagel. Aber Helmut Seehofer, ich glaube, den Schnee von seinen Schienen. Und jetzt ist er in der Spur. Jetzt will Helmut alles wissen. Helmut, mach's gut. Der Absprung hat geklappt, die Haltung ist gut. Gut, Helmut, gut. Eine gute Weite. 84,5 Meter wird angezeigt. Helmut hat eine einwandfreie Haltung. Ich glaube, Helmut ist frei für die Goldmedaille hier in Squaw Valley.
Es kommentiert Ludwig Schröder, Generalsekretär des Skiläuferverbandes Ost. Journalisten aus der DDR war die Einreise in die USA nicht genehmigt worden. Doch noch muss der letzte Springer, der Finne Halonen, über den Schanzentisch. Aber wieder springt er einen Meter kürzer als der Skisprung-Sputnik aus Thüringen.
Und ich freue mich außerordentlich, einen Olympiasieg für Deutschland und überhaupt für Mitteleuropa errungen zu haben im Spezialsprunglauf. Die Norweger und Finnen waren vorherrschend und ich freue mich, dass man diese Nation mal gebremst hat, weil andere Nationen auch mal gewinnen wollen.
So, nun haben wir die genaue Reihenfolge. Erster Helmut Recknagel, Note 224, zweiter Nils Halonen, Finnland 219,4 und sechster Max Bolkart 209,4.
Olympic Victory Ceremony.
In seiner Biografie, die Helmut Recknagel 2007 veröffentlicht, widmet er den Erinnerungen an Squaw Valley ein eigenes Kapitel. Über den heimlichen Besuch im Zimmer seines Springerkontrahenten aus dem Westen, Max Bolkart, findet man darin keine Zeile.
Zwoll klopft, kommt dann her und sagt, hoi, und ich sag, Mann, hast du dich verlaufen? Nö, nö, aber du hast ein gutes Bier, hat er gesagt. Na, sag ich, ja, das hab ich. Welch ist? Ach, nur klar, hat er gesagt, nur klar. Ja, gut. Und das, das waren die so kleine Büchsenbierle, gell?
Das sind ja kleine Büchsen. Und wir wissen ja, auch diese Flüssigkeit Bier ist diätetisch und bekömmlich und schafft etwas Ruhe, inneren Frieden. Ich glaube, das waren 2-3 Dosen. Ja, der Dosenbier habe ich ja bis dahin gar nicht gekannt, ne? Das war kein Wagnis, ein Zimmer zu besuchen zum Westkollegen. Wird vielleicht von der Mannschaftsleitung nicht so gern gesehen, wenn man sich privat beschäftigt. Aber der große Speiseraum war international, viele Nationen. Ja, da geht man schon mal an den Tisch und läuft dann nicht vorbei. Der Sportfunktionär hat diesen Alleingang nicht so gern gesehen.
Da hat er gesagt, ja, ungefähr so Scheißpolitik. Die sollen doch uns Sportler sporteln lassen und Politik soll Politik bleiben.
Und hätte sich Adenauer, der mit dieser Regelung Schwarz-Rot-Gold mit Olympischen Ringen nicht einverstanden war, nicht überzeugen lassen, dann wäre in Rom die Spiele und Squaw Valley, USA, Nordisch nicht zustande gekommen. Und dann könnte ich jetzt sagen, Resümee, welch ein Schaden für den deutschen Sport. Wir hätten die 10-0 von Armin Harre in Rom nicht gesehen. Ich sage Ihnen nur, wie schwierig die Zeit war. Heute weiß man das manchmal alles gar nicht.
In der Bundesrepublik zieht DSB-Präsident Willi Daume, bezogen auf die gesamtdeutsche Olympiamannschaft, ein versöhnliches Fazit.
Ich zweifle auch jetzt wieder nicht daran, dass der Sport diese politische Gebundenheit überwinden wird. Die Aktiven verstehen sich schnell und auf dem eigentlichen Kampffeld haben ja dann die Funktionäre nichts zu sagen.
Helmut Recknagel und Max Bolkart nehmen auch an den Olympischen Winterspielen 1964 in Innsbruck teil. Danach beenden sie ihre Sportkarriere. Erst in den 90er Jahren, nach dem Fall der Mauer, treffen sie sich wieder.
Wir haben uns im Regelfall immer gut verstanden. Max Bolkart, er ist ja, muss man sagen, ein paar Jahre älter als ich, ja, aber ist ein toller Unterhalter, auch in, ich weiß nicht, Trettachstübler in Oberstdorf, Schifferklavier. Verstehen Sie, und gesungen. Ich bin ja, muss man sagen, nicht so heiter und lustig. Ich bin kein Sänger, aber auch gemütlich. Ne? Im Birksautal an der Skiflugschanze haben wir uns immer getroffen. Da haben wir einen Glühwein getrunken oder Kaiserschmarrn. Das habe ich so gerne gegessen.